Früher hat mir die Helga gesagt, was ich zu machen habe, und jetzt sagt die Christine mir, was ich zu machen habe.
Hans-Peter Wild.
Er hat also beschlossen, dass ich das finanziere, und deswegen ist es finanziert.
Was Dr. Hans-Peter Wild so einfach über die Lippen kommt, kostet ihn 12 Millionen Euro. Das Vorarlberger Architekturbüro Marze und Marze hat den Wettbewerb für den Bau des neuen Besucherzentrums gewonnen. Die Baubewilligung wurde erteilt, die Finanzierung fehlte. Jetzt kommt zum Tragen, was die langjährige Präsidentin der Salzburger Festspiele, Doktorin Helga Rabel-Stadler, vorbereitete und pflegte. Hervorragende Freundschaften zu Sponsoren und Mäzenen. Die nunmehrige Präsidentin Doktorin Christina Hammer fährt die Ernte ein und der kaufmännische Direktor Lukas Kreppertz verkündet den Baustart des Besucherzentrums Anfang September. Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger, der kaufmännische Direktor der Salzburger Festspiele Lukas Kreppertz und der Mäzen Hans-Peter Wild. Er erklärt nun seine Beweggründe für die Finanzierung des Besucherzentrums.
Es gibt ja eine lange Beziehung von mir zu Salzburg. Meine Eltern waren schon regelmäßige Festspielbesucher und haben mich ab und zu mal mitgenommen. Und also das geht sehr lange zurück, die Beziehung zu Salzburg. Danach hat das etwas einschlafen lassen. Man hat keine Karten bekommen, man hat keinen Tisch bekommen und man hat kein Hotelzimmer bekommen. Und erst als Möllstein dann kam, war reiner Zufall, und ich das Hotel erwerben konnte. Seitdem ist die Beziehung wieder zu Salzburg sehr stark. Und ich glaube, mit diesem Projekt ist wirklich ein Jahrhundertprojekt in der Mache. Eine hervorragende Entwicklung, Weiterentwicklung der Festspiele, aber auch der gesamten Stadt.
2026 soll der repräsentative Willkommensbereich am Herbert-von-Karajan-Platz fertig sein. Hochstrebende Messingfarben, schimmernde Eingangstore markieren wie mächtige Säulen den Zutritt zur Welt der Salzburger Festspiele. Ob geöffnet oder geschlossen, verleihen sie dem Bau eine goldene Note, erinnern an die Farbe der Blasinstrumente. In der Mitte des Platzes lädt ein gläserner Pavillon zum Verweilen ein. Der Bau geht aber auch in die Tiefe. Eine großzügige Wendeltreppe führt etwa 7,5 Meter unter die Erde. Ein kleines Foyer gibt den Blick auf den multifunktionalen Veranstaltungssaal, den Dr. Hans-Peter Wild-Saal, frei. Zur Gänze wird dieser mit hellem Holz ausgestattet. Holz, welches auch für den Bau von Saiteninstrumenten verwendet wird. Hier können sich Gedanken entfalten, Musik in den schönsten Tönen erklingen, Begegnungen stattfinden.
Dass ich dazu beitragen kann, ist sehr schön. Und ich glaube, dass hier ein wirklich innovatives Programm gestartet wurde. Die Zeichnungen sind immer wunderschön. Die Umsetzung ist das, was zählt. Die ist sehr kreativ. Sie ist aber auch schwierig. Es werden erhebliche Lasten bewegt. Die drehbaren Tore wiegen Tonnen. Und ich hoffe natürlich, dass, wenn das eröffnet wird, dass wir genauso happy sind wie heute, wenn wir das Ergebnis sehen. Also, kurzen Worten, ich mache das sehr gerne.
Die Welt wird durch die Schönheit gerettet, sagt der Idiot in Weinbergs Oper, die heuer bei den Salzburger Festspielen ein echter Renner war. Wenn die Umsetzung des neuen Besucherzentrums so gelingt, wie es die Zeichnungen versprechen, könnte man das Zitat in eine Frage an den kaufmännischen Direktor der Salzburger Festspiele, Lukas Kreppertz, umwandeln und ihn fragen, ob das Defilé der Schönen und Wohlhabenden während der Premieren in der Hofstallgasse, die hohe Qualität der Festspiele, die Auseinandersetzung mit Kunst, die Weiterführung des Kanons, die Intendant Markus Hinterhäuser so wichtig ist, wird Schönheit die Festspiele auch in den schwierigen Zeiten, die auf uns zukommen, retten?
Ich kann dem viel abgewinnen, der Schönheit, aber Schönheit ist nicht nur das, was Sie gerade beschrieben haben. Schönheit ist mehr. Für mich ist eine ganzheitliche Sicht von Schönheit. Das ist nicht nur die Oberfläche. Oft ist es gerade nicht die Oberfläche, die die gesamte Schönheit hervorbringt. Wenn wir jetzt konkret am Festspielzentrum von dem reden, da geht es mir weniger um diese messingfarbenen Tore, die sich auch verschließen können. Es geht mehr um die Geste des Einladens, sich mit den Festspielen zu beschäftigen und über die Festspiele zu informieren und sich darüber auszutauschen, auch zu Zeiten, wo keine Festspiele sind. Der Festspielbezirk ist nämlich eigentlich recht hermetisch. Also von außen die Hofstallungen der Riegel. Natürlich haben wir das wunderbare Foyer, die Hofstallgasse Open Air, der ist gar nicht abgeschlossen. Da begegnen sich Festspielbesucher mit Salzburgerinnen und Salzburgern. Aber das ist alles nur während der Vorstellungen der Festspiele. Und uns war es so ein großes Anliegen, dass wir Einladungen schaffen dort, dass man sich eben auch außerhalb der Festspiele begegnen kann. Und für mich der attraktivste, vielleicht das, was Sie Schönheit nennen, die Schönheit dieses Projektes liegt auch daran, dass dieser Hof, dieser Platz auf einmal sich auch zur Stadt hin öffnet, weil er neben der Pferdeschwemme dieses Tor, dieses grüne Tor ist, das immer verschlossen ist, weil dahinter derzeit ein Gebäude steht. Und dieses werden wir öffnen können und wir werden daher eigentlich einen neuen Platz für die Salzburgerinnen und Salzburger und für alle Besucherinnen, die darüber hinauskommen, erschließen und versuchen, diese Atmosphäre der Festspiele, die so besonders ist, während der Sommermonate, die auch über die Sommermonate hinwegnehmen.
Kultur braucht Freiräume, real und gedanklich, sagt Hans-Peter Wild. Und der Unternehmer meint weiter, dass man Kunst und Kultur nicht mit wirtschaftlichen Maßstäben messen könne und dürfe, sie nicht auf Effizienz und Erträge ausgerichtet sein sollte. Die Salzburger Festspiele legen am Ende des Spiels, also 2024, dennoch ein beachtliches Ergebnis vor. 250.000 Besucher kamen aus 77 Ländern, davon 40 aus außereuropäischen Nationen. Insgesamt wurde eine Auslastung von 98,2% erzielt, und zwar bei 172 Aufführungen in 44 Tagen an 15 Spielstätten plus 33 Vorstellungen des Jugendprogramms Jung und Jeder. Insgesamt wurden 30,4 Millionen Euro brutto an Einnahmen erzielt. 220.000 Karten wurden heuer aufgelegt. 30.000 Zuschauer besuchten den Jedermann. Zu 45% finanzieren sich die Salzburger Festspiele durch den Kartenverkauf und sind auch ein Motor für die Wirtschaft. Festspielgäste, so hat eine Studie ergeben, geben durchschnittlich etwa 414 Euro pro Tag aus. Mehr als doppelt so viel wie andere Touristen und Touristinnen. Die Eintrittskarten sind hier nicht mit eingerechnet.
Wir haben eine Studie veröffentlicht, die Wirtschaftskammer für uns gemacht hat, wo wir einerseits analysiert haben, die Wertschöpfung der Festspiele, aber auch mit einem ausführlichen Fragebogen, der von 8.500 Gästen ausgefüllt wurde, das Besucher- und Besucherinnenverhalten analysiert haben. Und es ist beachtlich, dass wir den Anteil der Erstbesucherinnen und Neubesucherinnen um 6% auf fast 30% steigern konnten. Man sieht darin, dass die Freude, die Neugierde, die Nachfrage ungebrochen ist. Und man sieht vor allem, dass während der Pandemie haben wir das sehr stark gemerkt, weil uns ja viele Kunden aus und viele Gäste aus aller Welt abhanden gekommen sind, weil man nicht reisen durfte in diesen 2 Jahren. Dass sehr viele Österreicherinnen und Österreicher, die sonst oft dieses Vorurteil im Kopf haben, bei den Festspielen bekommt man sowieso keine Karten, ist eh alles ausverkauft, dass denen auf einmal bewusst geworden ist, da gibt es ja Karten, da werde ich auch zu Karten kommen, auch relativ unkompliziert zu Karten kommen. Und deswegen haben wir auch zum ersten Mal als größte Besuchergruppe die Österreicherinnen und Österreicher danach gleich unmittelbar gefolgt von den deutschen Nachbarn und dann die vielen internationalen Gäste.
Die Salzburger Festspiele sind neben dem Wirtschaftsfaktor auch Arbeitgeber. Während der Saison finden etwa 4.200 Mitarbeiter Beschäftigung. Drückt dieser Kostenfaktor bei der Erstellung des Budgets?
Ja, das ist eine ganz zentrale Herausforderung. Muss ich das so vorstellen, durch die Inflation und die kollektivvertraglich vereinbarten Lohnsteigerungen und Gehaltssteigerungen haben wir einen Effekt. Die letzten 2 Jahre haben Steigerungen ergeben, die so groß sind wie die davorliegenden 8 Jahre zusammengenommen. Und das sind nicht Einmaleffekte, sondern diese Kosten bleiben. Daher ist es eben so wichtig zu schauen, dass wir an allen Stellschrauben, wo es noch irgendwie möglich ist, drehen. Insbesondere eben schauen, neue Sponsoren zu bekommen, die diese wunderbaren Festspiele unterstützen. Die öffentliche Hand dazu zu bewegen, einen Teil der Strukturkosten mit aufzufangen, da ja die öffentliche Hand nur 25% der Gesamtkosten trägt, ist das auch, wenn sie voll valorisieren würden, also die komplette Inflation ihrer Investition mitnehmen würden, wären es eben nur 25% der Kosten, die Inflation, 25% der Inflation abgedeckt. Und auch das ist nicht selbstverständlich. Wir wissen, wenn wir in die Zukunft schauen, es wird ja schon überall angekündigt, die Zeit des großzügigen Ausschüttens des Füllhorns ist vorbei. Die Zeichen stehen eher auf Konsolidierung der Budgets.
Auch der Künstlerbudgets, gibt es hier einen Spielraum?
Die Künstlerinnen und Künstler müssen ja auch davon leben, was sie machen. Man muss sich vorstellen, wer bei den Festspielen als Künstlerin und Künstler mitwirkt, der ist an der absoluten Spitze der großen Masse an Künstlerinnen angekommen. Ich vergleiche das mit dem Fußball, das ist wirklich die absolute Spitze. Wir sind aber weit entfernt von irgendwelchen Sportgagen. Weit, sehr weit, extrem weit. Das geht einfach im Kulturbetrieb nicht. Wir haben bei den Festspielen daher schon seit Jahren und Jahrzehnten Höchstgagen eingeführt. Das heißt, ich kann Ihre Frage schon mit Ja beantworten. Es gibt bei uns Höchstgagen, die auch von jedem Künstler und von jeder Künstlerin zu akzeptieren sind. Und die liegen deutlich unter dem, was Sie vielleicht bei einer kommerziellen Veranstaltung verdienen können.
Kultur braucht Freiräume, real und gedanklich, um sich voll zu entfalten, meint der Mäzen Dr. Hans-Peter Wild. Dazu soll das neue Festspielzentrum einen Beitrag leisten. Es soll ein Ort der Begegnung und des Austauschs werden.
Kultur braucht, wie Sie ja vorher gesagt haben, Freiräume, die sich entwickeln, in die man dann auch wirklich Sachen machen kann, die mit Effizienz und Ertrag nicht erklärbar sind. Und ich glaube, das ist hier gelungen, auch dem Architekten, dass er wirklich eine hochkreative Entwicklung hier gezeigt hat. Ja, wirklich kreativ.
Der kaufmännische Direktor der Salzburger Festspiele, Lukas Kreppertz, zeigt sich erleichtert, dass nach der rund 5-jährigen Planungsphase, erschwert durch die Coronavirus-Pandemie und eine 40-prozentige Baukostensteigerung seit 2019, nun der Baustart erfolgt. Kreppert sagt, er freue sich, eine der zentralen kulturellen Infrastrukturen des Landes in die Zukunft führen zu können. Was aber wird das tatsächlich kosten? Ursprünglich wurden für den Mega-Um- und Ausbau der Festspielhäuser 335 Millionen Euro projektiert. Jetzt liegt die Summe bei 400 Millionen Euro. Lukas Kreppertz hofft durch den Einbruch der Baubranche und den dadurch entstehenden Wettbewerb eine Kostenminimierung bei den Ausschreibungen.
Hoffen kann man ja, aber darauf zählen darf man nicht. Also wir sehen es jetzt bei der Ausschreibung der ersten Maßnahmen, eben Festspielzentrum, dass wir unterhalb der valorisierten Kostenschätzung liegen. Aber dieses Projekt geht über so lange Zeit, dass das einfach nicht absehbar ist. Wie entwickelt sich die Wirtschaft bis dahin? Und wie ist der Wettbewerb vor allem? Weil das hängt dann schon sehr stark davon ab, wie ist der Wettbewerb genau zum Zeitpunkt der Ausschreibung? Das sind unsteuerbare Maßnahmen und wir sind ja jetzt im Vorentwurf, was das große Projekt anbelangt. Ausschreibungsplanung ist schon abgeschlossen für die ersten Maßnahmen, für die ersten Phasen. Und da redet man noch von einer Schwankungsbreite von gut 15%.
Der Neu- und Umbau ist für Lukas Kreppertz eine Lebensaufgabe, hat er vor dem Start der Großbaustelle im Festspielsommer 2024 mehrmals betont. Hat er dafür auch ein Lebensmotto?
Es gibt diese schöne Bach-Kantate: Herz und Mund und Tat und Leben. Ja, ich würde das schon als mein Lebensmotto definieren. Also ich könnte mir nicht vorstellen, etwas anderes zu tun, weil ich für die Kunst brenne, aber gleichzeitig eben das Brennen für die Kunst kann ja auch gefährlich sein. Also wenn man so für etwas brennt, dass man denkt, ja, das muss irgendwie, das muss gehen und den Kopf dabei ausschaltet, dann wird das einfach nicht funktionieren. Deswegen braucht es eben Herz und Mund und Tat und Leben und das Gehirn sollte auch dabei sein.
Lukas Greppertz, zum Beginn des großen Um- und Ausbauprojektes des Festspielbezirkes und zum Baubeginn des Besucherzentrums hinter der Pferdeschwemme, gesponsert von Hans-Peter Wild bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.